Ich bin Florian. Ich mache den Echte Papas Podcast. Und an der anderen Leitung, da sitzt...
Bin ich dran?
Ja, ja, okay. Kannst du.
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die...
Echte Papas! Ich habe mich extra so ein bisschen im Hintergrund gehalten, als wäre ich sozusagen dein Stimmschatten.
Mein Stimmschatten. Ja, ist in Ordnung. Wenn du das gerne sein möchtest, kannst du mein Stimmschatten sein.
Dein Echo.
Genau. So, und wo ich gerade so schön beim Lachen bin, lache ich gleich mal meine Frage raus heute an dich.
Ja.
Und zwar würde ich ganz gerne wissen, ist mir gerade beim Lachen so eingefallen, so wie oft wird bei euch zu Hause eigentlich gelacht? Also ich habe mal gelesen, dass Kinder ja total oft lachen und Erwachsene am Tag irgendwie nur noch ein Bruchteil, was ja total schade ist. Und manchmal lässt man sich ja aber auch von den Kindern wieder anstecken, was total schön ist. Wie ist das bei euch?
Also wir haben so eine Art Lachplan. Also jeder darf zu bestimmten Zeiten dann mal lachen. Und ich habe immer das Problem, ich darf nur einmal am Tag. Und zwar, ich lache dann immer nur, wenn ich ins Bett gehe, weil dann weiß ich, Tag vorbei.
Ein befreiendes Lachen sozusagen.
Ein befreiendes Lachen, genau, du sagst es. Aber nee, wir versuchen sehr häufig zu lachen und natürlich auch so ein bisschen übereinander zu lachen, wobei andere finden das nicht so witzig in diesem Haushalt. Aber ich glaube, also Humor gehört dazu und wir lachen am liebsten dann, wenn man uns was zum Lachen gibt.
Okay, gut. Dann mein Stichwort, gebe ich dir gleich mal was zu lachen.
Unser ja.
heutiger Gesprächspartner ist nämlich der Johann König, Comedian. Ganz oft unterwegs, auch Buchautor, hat gerade sein zweites Buch veröffentlicht, das interessanterweise heißt Familie macht glücklich, mit dem Untertitel Das muss man sich immer nur wieder sagen. Und ich würde wetten,
muss man auch,
dass wir beide heute sicher nochmal den einen oder anderen Lacher haben.
Dann würde ich theoretisch ja nichts mehr zu lachen haben für den Rest der Woche, weil ich ja dann all mein Kontingent aufbrauche.
Genau, wie du das zu Hause dann klärst und vielleicht müsstest du deinen Lachplan dann irgendwie überarbeiten für diese Woche, aber das ist dein Problem, lieber Flo.
Na gut. Also, schauen wir mal, ob wir bei Johann lachen können.
Genau, ich bin sehr gespannt. Lassen wir ihn mal rein. Hallo Johann König, willkommen bei den echten Papas.
Ja, hallo Johann.
Ja,
schön,
hallo.
Dass du bei uns bist.
Ja, das danke freut uns sehr. Für die Einladung.
Bei den echten Papas.
Ja.
Genau. Du stehst seit über 20 Jahren auf der Bühne und gehörst zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Man kennt dich unter anderem aus dem Quatsch Comedy Club und, wie ich gelernt habe, du bist dreifacher Papa oder dreifacher Vater.
Ja.
Was strengt dich mehr an? Publikum oder Kinder?
Ja, das ist phasenweise ist das eine und das andere. Das kann man nicht so generell sagen. Es gibt manchmal ein Publikum, was anstrengender ist als die Kinder. Aber man kann sagen, der Beruf ist manchmal sehr anstrengend. Jetzt zum Beispiel gerade, wo ich ein neues Programm schreibe, da ist es so, da brauche ich Ruhe. Ich muss alleine sein. Es darf auch niemand im Nebenraum sein, weil ich, wenn ich Texte schreibe, erstmal spreche. Ich komme immer übersprechen. Das heißt, ich bin hier und rede ganz laut mit mir selber. Und manchmal muss ich dann schmunzeln und dann denke ich, ah, das ist lustig, das schreibe ich auf. Wenn aber nebenan die Kinder sind oder auch meine Frau oder wenn die nur ein Stockwerk über mir sind, dann bin ich schon gehemmt. Und darum kann ich die Familie dann nicht gebrauchen in so einer Phase jetzt. Und die Kinder sind ja auch immer phasenweise nur anstrengend. Das werdet ihr wissen. Es gibt Phasen, da denkt man, was ist los? Die spielen jetzt seit 6 Stunden friedlich miteinander. Was haben die denn genommen? Und dann ist es wieder so, es dauert keine 5 Sekunden. Man dreht sich um und die kloppen sich. Und ich sag ja auch zu meiner Frau immer, es sind alles nur Phasen. Und gestern war es richtig schlimm. Da ist hier ein Tisch umgekippt. Also der ganze Basteltisch wurde... Naja, und dann muss man sich das immer wieder sagen, dass es alles nur eine Phase ist. Genau auch wie im Programm. Ne? Wenn das Programm irgendwann läuft, so nach einem Jahr und ich das nicht mehr ändere, dann muss ich mich darum auch nicht mehr kümmern. Dann fahre ich zum Auftritt und das läuft. Und so ist gerade eine Phase, wo ich also sehr viel Arbeit mit dem Programm habe und mit den Kindern.
Super.
Ja, schön.
In welcher Phase sind denn deine Kinder gerade? Oder anders gefragt, wie alt sind sie denn jetzt?
Die sind,
ungefähr, du kannst auch schätzen.
Es ändert sich ständig, wie soll man da mitkommen? Ne? Also die sind jetzt 9, 12, 14 und die sind demnächst 10, 12, 14. Das kann ich mir dann mal besser merken. 10, 12, 14 und die waren mal 1, 3, 5 und das weiß ich noch, das war die allerschlimmste Phase.
Warum?
Also 1, 3, 5, es war so, die Jüngste, die war eigentlich ein Jahr lang am Körper der Mutter mit ihr verwachsen. Und dann nach einem Jahr hat die Mutter das Kind abgelegt, weil die wollte irgendwie auch mal duschen oder so ein Quatsch. Und dann ist sie auch rausgegangen in den Park und dann war ich hier mit einer Einjährigen, die anfing zu laufen, einer Dreijährigen und einem Fünfjährigen. Und es war wirklich wahnsinnig. Man kann ja nichts anderes machen, als zu gucken, dass die sich nicht verletzen, sich nicht ins an den Kopf werfen, nicht das Regal umkippen. Und ich habe mir neulich ein Video angeguckt, habe ich also die Kamera hingestellt und bin mit den dreien im Wohnzimmer. Und man fragt sich heute, wie habe ich das ausgehalten? Ich sitze einfach auf dem Sofa, die touren auf mir rum, die ziehen mir die Socken aus, die werfen Sachen hin. Und ich bin total ruhig. Und ich kann aber auch nichts anderes machen. Ich konnte damals eben auch kein Programm schreiben, weil ich keine Kapazitäten hatte für Fantasie. Das heißt, ich habe abends mich hingesetzt und habe einfach das aufgeschrieben, was die Kinder gemacht haben. Und daraus ist das allererste Buch entstanden. Aber ich war nicht in der Lage, mir selber Geschichten auszudenken. Und ich wollte eben abends die Verarbeitung des Tages wollte ich nicht nur dem Alkohol überlassen. Und habe darum also geschrieben, auch so als Notwehr, als Gegenreaktion. Das war also mit die stressigste Phase. Und jetzt mittlerweile ist es ja so, da lacht man jetzt drüber. Ne? Die kloppen sich jetzt anders. Ne? Der Große ist 14, den kann ich auch nicht mehr einfach so aus dem Bad schieben, weil der ist mittlerweile stärker als ich. Der macht auch Karate und so ein Quatsch. Und das ist dann auch lustig. Aber es war so, also bei zwei Kindern ist man noch so in der Manndeckung. Ne? Da nimmt jeder Erwachsene hat ein Kind. Und wenn du drei hast, sind die Kinder in der Überzahl und dann musst du in die Raumdeckung übergehen. Da musst du also.
Du musst mit Tricks arbeiten.
Genau. Das hat also viel verändert, dieses dritte Kind. Aber es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Also, K35 hört sich für mich auch wie eine Großdemo an. So ein bisschen so von dem, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also, Tische fallen um und Regale und sowas. Also, die dann unter Kontrolle zu kriegen, ist schon schwer.
Ja, es ist schwierig. Und ich habe aber immer wieder auch die ganz schlimmen Situationen festgehalten in Videos. Es gibt ja Eltern, die immer nur das Schöne festhalten, aber ich hab ganz viele auch so Videos, wo die schreien und sich zanken und immer sagen, ich darf hier stehen. Das ist ja so ein Spiel, was ihr vielleicht auch kennt, ich darf hier stehen. Das machen die jetzt immer noch. Also die stehen zu dritt abends im Bad und das Spiel geht ja so, man stellt sich so ganz, ganz nah neben den Bruder, so 10 Zentimeter daneben, während er sich die Zähne putzt und dann entsteht ja ganz spielerisch so ein Dialog. Was machst du hier? Nichts. Kannst du weggehen? Warum? Ich will mir in Ruhe die Zähne putzen. Ja und? Geh bitte weg. Ich darf hier stehen. Und sowas ist, das zu beobachten, das mache ich, also das spielen die halt immer noch. Das ist Wahnsinn. Und man kann das natürlich auch selber spielen. Im Supermarkt, in der Schlange, an der Käsetheke.
Das möchte ich gerne mal machen. Ja, das ist geil.
Nein, doch. Gehen Sie hier weg. Warum? Ich möchte das. Ich darf hier stehen.
Gut, also scheinbar bist du, Johann, ja in so einer Diskrepanz. Auf der einen Seite sagst du, du brauchst Ruhe und da sind die Kinder nicht sehr hilfreich für, wenn du arbeitest. Aber jetzt, wenn du so erzählst, wenn man an dein Bühnenprogramm denkt oder auch an deine Bücher, dann sind deine Familie ja auch und die Kinder auch so eine Inspirationsquelle, oder? Inwieweit inspiriert dich deine Familie?
Naja, die inspiriert mich permanent, weil ich natürlich auch nichts, ich habe ja nichts anderes. Ich meine, was habe ich denn? Ich habe Tour und Familienleben. Ja, das ist mein Leben. Abends, wenn ich Glück habe, mache ich ein bisschen Sport, aber viel mehr habe ich ja nicht. Ich habe ja jetzt kein Lehrerkollegium, wo komische Lehrer sind oder wo ich mit merkwürdigen Schülern zu tun habe, die mich inspirieren können. Ich bin ja kein Lehrer geworden. Leider, leider, leider. Wollte ich ja gerne, aber natürlich ziehe ich das meiste aus der Familie und natürlich gehe ich einkaufen. Also einkaufen, Familie, Tourleben. Gut, ich habe auch noch einen Bruder und eine Mutter, aber die Familie ist ja das, mit der ich am meisten Zeit verbringe. Und meine Frau ist natürlich auch, also ich bin mit meiner Frau zusammen, weil wir über den Humor verbunden sind. Der Humor ist für mich das Allerwichtigste. Um auch einen Abstand herzustellen zum Wahnsinn des Familienlebens. Weil wenn man abends so gemeinsam auch über die bescheuerten Kinder lachen kann und ähnlich böse redet, dann ist das was ganz, ganz Verbindendes und was ganz viel wieder gut macht. Und aber sie sagt auch Sachen. Sie hat zum Beispiel einmal gesagt, dass sie immer wieder an die Geburt des ersten Kindes denken muss. Also wir haben Kaffee getrunken und sie sagte, ich muss immer an die Geburt des ersten Kindes denken. Und zwar immer dann, wenn ich sehe, wie sich diese viel zu fette Katze mühsam durch die Katzenklappe quetscht. Ja, und ich habe gerade am Kaffee getrunken und pruste den Kaffee auf mein Telefon und ich sage, wie kannst du so lustig sein, während ich hier Kaffee trinke? Aber die sagt das so ganz laut, die merkt gar nicht, wie lustig es ist. Sie muss immer an die Geburt des ersten Kindes denken, wenn sie sieht, wie sich unser viel zu fetter Kater mühsam durch die Katzenklappe quetscht. Und dann denke ich mir, ja, danke. Ne? Ich schreibe das dann auf und wenn ich das dann vor Leuten erzähle und ich weiß genau, dass die dann lachen und sie findet das dann auch lustig. In dem Moment merkt sie gar nicht, wie witzig das ist. Aber wenn sie das dann sieht im Programm, denkt sie auch, ach, das ist ja von mir und so. Und natürlich sagen die Kinder auch ganz viel. Also neulich war das, in der Pandemie war es so, ich habe mit den Kindern geschimpft, hab gesagt, ihr wart auch schon mal fleißiger hier im Haushalt. Und dann hat die Jüngste gesagt, ja, aber Papa, wir haben ja jetzt diese fleißfressende Pflanze. Wir haben jetzt diese fleißfressende Pflanze und schon ist meine Wut auch weg, ja. Und ich sehe dann auch, dass die humoristische Saat, die ich ja auch in die Kinder sehe, dass sie auch aufgeht. Und dann kann ich am Ende das auch wieder ernten und kann das wieder auch fürs Programm benutzen. Diese fleißfressende Pflanze, habe ich gesagt, wo ist die denn? Und dann haben die gesagt, ja, die können nur Kinder sehen. Aber so ist es ein Geben und Nehmen, sagen wir mal.
Ihr könnt theoretisch auch irgendwann alle zu fünft auftreten eigentlich, oder? Hast du da schon mal dran gedacht, ein Bühnenprogramm mit deiner Frau und den Kindern zusammen?
Nein, das wird nicht passieren. Das ist eine lustige Vorstellung, aber es ist so, ich bin privat auch nicht lustig. Also ich werde nur lustig dadurch, dass da eine Bühne ist und dass da ein Licht ist und dass Leute Geld bezahlt haben. Das macht schafft so eine Distanz. Und dann bin ich ja auch der Johann König plötzlich. Ich bin aber so zu Hause keiner, der viele lustige Geschichten erzählt oder der sich Leute einlädt und dann da ein Alleinunterhalter spielt. Ich bin ja eher auch zurückhaltend. Ich bin eher der Beobachter und der sich heimlich dann die Sachen notiert. Aber mit dem Kind, ich will die Kinder niemals mit auf die Bühne nehmen. Ich glaube, das würde viel kaputt machen. Weil viel entsteht ja auch in der Vorstellung der Leute. Die stellen sich dann die Kinder vor. Und wenn die dann echt sehen würden, das wäre, nein, das funktioniert nicht. Aber ich filme ja auch oft, wenn die sich streiten. Und es gibt einen Film, wo die sich kloppen, dann läuft die Mittlere läuft dann weg, setzt sich aufs Sofa, fällt hinten drüber, man sieht die gar nicht mehr, schreit wie am Spieß. Und meine Frau sagt immer, wenn sie den Film sieht, du hast nicht einmal mit dem Handy gewackelt, du bist nicht schneller geworden, du hast das Handy nicht weggelegt, du gehst ganz ruhig, die fliegt hinter das Sofa, du weißt nicht, ob die sich verletzt, du gehst ganz ruhig mit der filmenden Kamera und filmst die dann, wie die hinter dem Sofa liegt. Meine Frau kann es nicht fassen, dass ich mich nicht erschrecke und dass ich einfach nur weiterfilme. Ja, ich finde das auch ein bisschen komisch, aber es war mir dann wichtig, das auch mal festzuhalten, diesen Irrsinn und nicht immer nur die schönen Momente, wenn die Happy Birthday singen, weil das ist einfach, ne?
Das stimmt, aber Ende Januar, du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, Ende Januar kommt ja dein zumindest zweites Buch heraus, wo deine Familie eine Hauptrolle oder eine gewisse Rolle spielt. Das heißt dann, Familie macht glücklich, das muss man sich nur immer wieder sagen. Ist das dann auch dein Mantra? Weil du bist ja als Beobachter scheinbar in deiner Rolle ja so gut verankert, dass ja eigentlich, kannst du ja daraus zehren. So, macht dich das glücklich?
Also natürlich macht die Familie glücklich. Ich kann mir ein Leben ohne Familie nicht vorstellen, ein Leben ohne Kinder. Ich wollte immer Kinder haben. Ich habe schon mit 14 ein Schulpraktikum gemacht im Kindergarten. Also alle waren irgendwie in der Fabrik oder im Büro des Vaters. Ich war im Kindergarten. Danach habe ich Kinderkrankenpfleger gelernt, wollte dann Lehrer werden und ich wollte immer viele Kinder haben. Das war mir ganz früh schon klar. Und ich frage mich jetzt ja auch, was habe ich eigentlich gemacht, bevor die Kinder da waren? Ich habe irgendwie ein bisschen studiert, ich bin ein bisschen aufgetreten, aber was habe ich denn, wie war denn so ein Vormittag? Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie man die Zeit rumgekriegt hat. Und dass ich da jetzt unglücklich war, würde ich auch nicht sagen, aber das ist natürlich schon sinnstiftend, sowas. Ich möchte natürlich Leuten ohne Kinder überhaupt nicht den Sinn des Lebens absprechen. Aber für mich war es immer unglaublich wichtig. Ich wäre, glaube ich, unglücklich geworden ohne Kinder. Und dass das so ein Mantra ist, das ist bei uns ja ein geflügeltes Wort. Das sagen wir aber bei allem. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen. Das sagt man aber auch, was weiß ich, wenn das Wetter schlecht ist. Das wird besser, das wird besser, das wird besser. Das ist ja... Aber natürlich, wenn ich das sage und dann lachen alle, dann ist es ja auch wieder gut. Also es geht immer darum, auch das alles nicht so ganz so ernst zu nehmen. Und
okay, da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, du hast gerade gesagt, auf der Bühne, wenn die Lichter angehen, die Kamera angeht, bist du ein ganz anderer Johann König als zu Hause. Wie ist denn Johann König zu Hause? Was bist du für ein Familienmensch oder was bist du für ein Vater? Kannst du das so in so ein paar Sätzen umreißen?
Also ich bin erstmal der Haupternährer hier und ich bin viel da und ich bin viel weg. Also ich bin auch oft nicht so richtig greifbar und ich bin auch, wenn ich da bin, manchmal auch nicht da. Ich bin auch manchmal nicht anwesend, weil ich irgendeine Textidee im Kopf habe. Gerade jetzt, wo ich am neuen Programm arbeite. Und manchmal, also meine Frau sagt oft, wo gehst du denn jetzt schon wieder hin? Und dann gehe ich einfach nur nach oben in mein Arbeitszimmer, weil ich kurz was aufschreiben muss. Und wir sind aber irgendwie mitten im Armbrusttisch abräumen oder so. Aber ich bin also mir ist wichtig, die Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Ich bin also, die Kinder sind ja in den letzten 14 Jahren der Reihe nach bei uns eingezogen. Und das Ziel ist es ja, dass sie in den nächsten 14 Jahren der Reihe nach alle auch wieder ausziehen. Das ist ja das Ziel, wenn man Kinder hat. Und das klingt natürlich bescheuert, aber ich versuche immer, dass sie möglichst viel selber machen, ohne mir selber den Vorwurf der Faulheit einzuhandeln. Das ist natürlich ein schmaler Grat, wenn man sagt, ihr dürft gleich Fernsehen gucken, wenn ihr das mit dem Abendbrot alles alleine macht. Das geht natürlich nur, wenn meine Frau nicht da ist. Aber natürlich, also ich glaube, dass Mütter eher dabei sind, die Kinder zu bedienen. Also ich bin immer so, wo ist denn der Käse? Dann sage ich immer, guck im Kühlschrank. Und meine Frau steht eher dann auf und guckt im Kühlschrank oder sagt sie, ich stehe gerade. Und ich, da ist so ein bisschen, da haben wir so ein bisschen Gesprächsstoff manchmal nachher. Aber ich sage immer, mach erstmal alleine. Wenn du das nicht kannst, helfe ich dir. Ich helfe den Kindern bei allem. Aber erstmal sollen sie sich alleine versuchen. Und wenn ich weiß, die kommen da nicht dran, sollen sie überlegen, wenn ich bin nicht da. Was würden sie machen? Sie würden sich einen Stuhl holen. Ja, hält der Stuhl. Ja, das ist ja alles, was ihre Erfahrung dann bereichert, wenn der Stuhl dann auch mal nicht hält.
Lernen über Erfahrung.
Genau.
Aber das ist ja. Also jetzt hast du beschrieben, für dich ist so das Ziel, die Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Das zeichnet dich als Vater aus. Ich habe gelernt, dein Vater war Historiker. Und eigentlich, wenn man so will, ja schon ein äquivalenter Pol zu deinem Beruf heute als Comedian. Also Historiker und Comedian würde ich, also aus meinem Verständnis her, sind ja doch schon zwei, da liegen ja Welten dazwischen, Berufe.
Ja, ja, das stimmt. Ich habe mit der Arbeit meines Vaters nie was zu tun gehabt. Ich konnte das nie nachvollziehen, was der da macht. So alte Urkunden entziffern und so. Hat mich nie interessiert. Was ich aber von ihm übernommen habe, ist, ich archiviere also die Auftritte. Ich habe also Excel-Tabellen von allen meinen Auftritten. Von Anfang an habe ich also, da steht dann Auftrittsort und Datum und Gage und wie ich das da fand und so. Also es ist alles archiviert. Ich weiß immer, wo ich irgendwann gewesen bin. Das ist, habe ich so von ihm übernommen. Aber also mein Vater war wie die so waren. Der hat die letzten Kriegsjahre erlebt und er ist geschlagen worden. Er konnte nicht viel Liebe zeigen. Er hat mich selten gelobt und hat mich eigentlich selten berührt. Er hat mich selten in den Arm genommen. Und das ist was ich ganz bewusst jetzt ende als Vater. Das heißt, ich achte sehr, sehr darauf, immer zu loben, vielleicht auch zu viel manchmal, immer das Gute zu sehen, auch wenn das Bild totales Gekrickel ist. Und auch ganz viel die Kinder in den Arm zu nehmen und jedes Mal vor mir ins Bett gehen, gehe ich noch so über den Nacken. Das ist so ein Ritual, einmal noch über den Nacken streichen und gute Nacht sagen. Und das ist so ganz bewusst, was ich eben nicht erfahren habe von meinem Vater, was ich aber ganz bewusst anders mache. War das die Frage eigentlich? Also
Total. Die Frage war, welches Verhältnis ihr gehabt habt.
Also oft hört man ja, dass man wieder in die Muster der Eltern reinfällt, dass man genauso wird wie die Mutter oder der Vater, obwohl man das ganz schrecklich fand. Und ich schaffe es, glaube ich, einigermaßen genau das Gegenteil zu machen und ganz bewusst das, was mir damals gefehlt hat, heute zu geben. Natürlich machen wir auch Fehler. Und man sagt immer kriegt man irgendwelche Vorwürfe, niemand kann perfekt seine Kinder erziehen. Aber in diesem Punkt, was Liebe und Lob angeht, weiß ich, dass das wichtig ist und dass ich immer dachte, mein Vater denkt immer, ich mache irgendeinen Murks und es gibt, also der weiß gar nicht genau, wie ich fühle, was ich für Interessen habe. Er war halt sehr in seine Arbeit vertieft und hat auch Vorträge gehalten, geschichtliche Vorträge in Soest. Und da war es so, dass die Leute da in Strömen hingelaufen sind, weil das lustig war. Und das habe ich auch erst nachher erfahren, dass er Geschichte irgendwie lustig verpackt hat. Ich hab mir so einen Vortrag aber nie angehört. Aber er hat da auch die Leute gekriegt über Humor. Und das ist auch dann was ich auch dann auch geerbt habe von ihm. Ja, er ist ja schon 12 Jahre tot. Und ich denke aber ganz oft an ihn.
Aber
es
ist spannend.
Es war so, ich habe den Deutschen Comedy-Preis gewonnen im Jahr 2001. Und meine Eltern wussten ja auch, ich habe ja noch studiert, glaube ich, war im 19. Semester eingeschrieben als Lehramtsstudent. Und die haben immer gehofft, der Junge wird doch hoffentlich Lehrer, Verbeamte, dann ist er sicher in sicheren Bahnen. Und dann habe ich den Deutschen Comedy-Preis, Nachwuchspreis gewonnen, Fernsehaufzeichnung bei RTL. Und dann habe ich angerufen zu Hause. Ich habe hier den Comedy-Preis gewonnen, den Deutschen Comedy-Preis. Und dann meine Mutter total begeistert, oh, ist so toll, ich bin so stolz auf dich, mein Junge, Wahnsinn. Ich gebe dir mal den Vater. Und dann hat der Vater gesagt, ja, ich habe gehört schon, ja, ich bin dann jetzt, glaube ich, auch sowas wie stolz. Und das war so das größte Lob, was ich von meinem Vater bekommen habe. Also er tat sich schwer damit, das lag aber an seiner Kindheit und so. Werfe ich ihm auch nicht vor, aber ich bin dann, die haben immer Angst gehabt, dass ich da auf der Bühne lande und dass ich abrutsche und dass ich kein Geld verdiene und dass ich keine Freunde finde, weil ich eben auch als Einzelgänger da unterwegs bin, und haben sich immer Sorgen gemacht. Aber als ich dann ja, mir ein Haus gekauft habe, da waren sie wieder beruhigt.
Er kann sich ein Haus leisten.
Das, genau. Das Schlimmste konnte abgewendet werden.
Genau. Er wird nicht mehr obdachlos, immerhin.
Du hast ja gerade schon gesagt, du hast ungefähr 19 Semester Lehramt studiert. Und wenn ich richtig informiert bin, hast du vorher eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger gemacht.
Ja.
Also Kinderkranken. Genau, eigentlich stelle ich ja die Fragen, aber ja. Du kannst sie auch gerne stellen. Magst du sie auch gleich beantworten?
Also es war so, ich wurde ausgemustert. Ja? Man macht ja Abitur und davor ist, glaube ich, die Musterung. Und dann wurde ich mit der Note 5 ausgemustert, sportuntauglich, wegen einer Beinverkürzung. Ich hatte eine extreme Beinverkürzung, und habe ich immer noch. Und dann, ich wollte eigentlich Zivildienst machen. Ich habe nie mit der Ausmusterung gerechnet. Und dann dachte ich, ich wollte Zivildienst machen. Ihr Schweine, was soll das? Und ich wollte nicht direkt an die Uni, weil da fühlte ich mich noch nicht reif genug für. Auch zu Recht. Und dann habe ich gedacht, okay, viele gehen da ins Krankenhaus nach Lippstadt als Zivis. Dann mache ich einfach eine Ausbildung. Und dann habe ich da eine Ausbildung gemacht und Krankenpfleger oder Kinderkrankenpfleger ging. Und habe ich gedacht, ich mache Kinderkrankenpfleger. Weil da gab es einen Kurs mit 11 Leuten und davon war ich der einzige Mann.
Das ist schon wow.
Genau, weil das ist ein reiner Frauenberuf und das war schon ganz schön. Da war ich da in Lippstadt 3 Jahre im Schwesternwohnheim und das war eine krasse Zeit. Also ich hatte irgendwann Schichtdienst, ich muss um 5.45 Uhr auf der Station sein. Um 5.45 Uhr, diese Zeit gibt's in meinem Leben gar nicht mehr. Ja, ich musste um 5 oder 15 aufstehen und dann darüber laufen. Und das hat mich wirklich geprägt. Ich habe da gelernt, richtig zu arbeiten, diszipliniert zu sein. Ich musste Medikamente geben. Ich habe mit schwerkranken Kindern gearbeitet. Ich habe einen Jungen aus Kabul gepflegt, dem hat eine Mine das Bein zerfetzt. Der wurde dann operiert, war ein Jahr dann da in Lippstadt. Den habe ich auch mit nach Hause genommen. Ich habe ganz viel über Afghanistan da gelernt und es ist mein Kind gestorben in meiner Anwesenheit. Und dann habe ich wusste ich auch nachher, wo das Kind liegt, ne, da in so einem Raum, und dann bin ich da hingegangen, habe mich von dem Kind verabschiedet, habe ganz viel geweint, und dann kam eine Schwester an und sagte, was machst du hier, geh hier raus und so, und es war, ich habe eine Obduktion gesehen, ich habe gesehen, wie ein Mensch komplett aufgeschnitten wird, mit einer Säge, mit Messern, von so einem Metzger, wie so ein Herz aussieht, wie eine Lunge aussieht, die völlig verraucht ist, also was Rauch mit einer Lunge macht, die war komplett schwarz, diese Lunge. Ich habe also diese Obduktionsbilder, die werde ich nie vergessen, wie so ein Muskel aussieht, wie die Haut, wie stabil diese Haut ist, wie so eine Kopfhaut über den Schädel gezogen wird.
Okay, wirklich. Ich sehe schon, wir müssen diesen Podcast mit einer Triggerwarnung versehen.
Naja, gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, das hat mit diesem Bühnenleben alles gar nichts zu tun, ja. Sondern hat mich reifen lassen. Und danach meine Mutter wollte, dass ich danach Kinderarzt werde, dass ich also ein Medizinstudium mache und Kinderarzt werde. Meine Mutter wollte Kinderärztin werden, durfte das aber nicht, weil sie kein Abitur hatte. Sie wollte dann ihren Lebenswunsch in ihrem Sohn verwirklichen. Ich habe aber während der Ausbildung so viele Ärzte gesehen, dass ich wusste, auf gar keinen Fall will ich Arzt werden, weil die konnten morgens nicht mal 1 und 1 zusammenrechnen, weil die ganze Nacht nicht geschlafen hatten. Und dann habe ich gedacht, ich will Sport studieren. Weil als sportuntauglicher Sport zu studieren, das war so ein Reiz für mich. Dann habe ich an der Kölner Sporthochschule den Aufnahmetest bestanden und habe dann Sport auf Lehramt studiert. Und ja, auf jeden Fall war es so, ich hatte mit Bühne nichts zu tun und dieser Beruf hat damit nichts zu tun. Das Einzige, was während der Ausbildung entstanden ist, ist der Künstlername. Johann König ist ja mein Künstlername. Und es war so, wir waren in Lippstadt. Mit den Krankenschwestern waren wir in so einer Absacker, in so einer Kneipe, die hieß Pflaumenbaum, wo man nur trinkt und Schlager hört. Wirklich ganz schlimm. Und dann gab's so, wir waren so die ersten, um 18 Uhr waren wir da, weil wir hatten alle am nächsten Tag Frühschicht. Dann waren wir um 18 Uhr, fing das mit Schnäpsen an, und dann gab's so ein Spiel, da war so ein Haufen Mehl, und da drin war ein Ring. Und dann musste man immer einmal pusten, und dann Schnaps trinken, und wenn man den Ring sah, musste man mit dem Mund den Ring aus diesem Mehl holen. Man musste sich für dieses Spiel anmelden, und mir war das alles unglaublich peinlich. Man musste sich mit seinem Namen anmelden, und ich will nicht meinen richtigen Namen hinschreiben, das ist mir alles unangenehm. Und dann habe ich da Johann König auf den Zettel geschrieben. Das war zum allerersten Mal, wo ich meinen Künstlernamen einfach so aus Peinlichkeit auf den Zettel geschrieben habe. Und dann zog dieser Spieleleiter, zog den Zettel und las vor, als nächstes Johann König. Und dachte ich, das klingt gut. Wenn ich meinen Künstlernamen brauche, habe ich schon einen. Naja, und dann musste ich da in so Mehl blasen und dann so, das war. Aber da ist dieser Name entstanden. Aber sonst hatte ich damit, ich war ja nie jemand, der gerne Referate gehalten hat, der gerne vor anderen Leuten Witze erzählt hat, der gerne mündlich was gemacht hat in der Schule. Sondern das kam dann alles während des Studiums.
Okay, aber man muss sagen, während deiner Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger, wenn du da um 5.15 Uhr aufstehen musstest, das ist ja die beste Vorbereitung aufs Vatersein, oder? Jedenfalls für die ersten Jahre.
Ja, das stimmt. Das hat mir auch geholfen. Also es war auch so, ich konnte auch meiner Frau direkt sagen, wie richtig wickelt. Als das erste Kind dann da war, habe ich gesagt, nee, die Windel muss schon andersrum und ja, nee, ja. Also es war schon so, ich habe versucht, den Experten nicht raushängen zu lassen, aber ich habe 3 Jahre lang Kinder gewickelt quasi. Und ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, weil es war so, man hat ja in der Ausbildung hatte ich so eine Probe, man hat so einen allerersten Probetag, Praxistag im Krankenhaus. Und da war es so, ich musste Zwillingsbabys wickeln. Das waren zwei neugeborene Zwillinge und dann hatte ich da diesen neugeborenen Stuhl oder irgendwie so einen ganz fiesen Stuhl und ich habe die Windel aufgemacht zum allerersten Mal im Krankenhaus und ich musste mich fast übergeben. Ich musste dann ans Fenster gehen und musste 5 Minuten am Fenster frische Luft an meinem allerersten Tag. Die Schwestern haben sich totgelacht. Die haben gedacht, da kommt endlich mal ein Mann hier ins Krankenhaus und dann ist das wieder so ein Versager. Und die haben gedacht, ich krieg das nicht hin. Und irgendwie habe ich das dann doch geschafft, diesen Geruch zu ertragen. Aber das war auch so, dass ich dachte, oh Gott, wenn das eigene Kind auch so stinkt und ich kann das nicht aushalten. Aber das ist ja das Schöne, dass man die Scheiße, die einem genetisch nah ist,
besser ertragen kann. Mhm. Aber du hast gerade schon beschrieben, einerseits, wie die Vorbereitung sein kann, wenn man wickeln kann, schon vorab. Aber jetzt deine Zeit, wie du gerade beschrieben hast, als Kinderkrankenpfleger, Wie hat dich das vielleicht im Nachgang als Vater beeinflusst? Kannst du das oder erinnerst du dich noch daran, dass du oder jetzt auch immer noch Erfahrungen aus der Zeit mit?
Also es gibt, also ich kenne auch Kinderkrankenschwestern und es gab einige, die auch keine Kinder wollten, weil sie eben so viel Leid gesehen haben und so viel Krankheiten und auch so viel. Auf der Intensivstation siehst du ja dann auch die seltensten Krankheiten, Neugeborenen, bei denen die ganze Haut wegblättert und wo du weißt, die sterben in 4 Wochen. Und das kann einen also auch erschrecken oder auch einen übervorsichtig machen oder man sieht in jedem Pickel gleich irgendwas Schlimmes. Das ist aber bei mir nie der Fall gewesen, sondern das hat mich eher gelassener gemacht, weil ich immer dachte, ja, das werden Windpocken sein, ganz, ganz normal, kriegt jedes Kind. Ich kenne mich aus, 38 ist kein Fieber, da machen wir gar nichts. Also es war, das liegt aber an meinem Naturell, dass ich schlecht in Panik zu versetzen bin. Aber es gibt auch Krankenschwestern, mit denen ich gesprochen habe, bei denen das Gegenteil war, dass man sich dann eher mehr Sorgen macht und denkt, oh Gott, irgendwann habe ich auch Pech und mein Kind hat irgendeine schlimme Krankheit. Aber ich fühlte mich eher gewappnet, mit Krankheiten umzugehen und
mich würde es total interessieren, du hast ja vorhin schon gesagt, Humor ist für dich auch so die Möglichkeit, so ein bisschen den Alltag zu verarbeiten, auch wenn es stressig ist, auch in der Familie. Hast du denn für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht so ein paar Comedian-Tipps auf Lager, wie es gelingt, ja, alles nicht immer ganz ernst zu nehmen, weil ich glaube tatsächlich irgendwie, das zieht einen ganz schön runter, oder? Also wie gelingt es dir im Alltag mit der Familie, da den Humor nicht zu verlieren?
Naja, das ist ja eine Grundhaltung. Humor ist ja eine Grundhaltung und die habe ich ja nicht nur gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Frau, sondern vor allem gegenüber mir selber. Ich bin ja auch selber, es ist ja so, man ist ja dann plötzlich der Erwachsene und der Erwachsene ist ja auch irgendwie der Vernünftige. Aber ich denke immer, nee, das mache ich nicht mit. Ich bin eigentlich auch noch sehr jung und kindlich und kindisch manchmal. Und Also ich finde, dass mein Körper viel schneller altert als mein Geist. Und das ist ja so, dass die Kinder einen auch jung halten. Und wenn ich mit den Kindern spazieren gehe, ich bin manchmal auch noch der Erste, der dann auf dem Mäuerchen balanciert. Und die Kinder sagen, warum kannst du das lassen? Aber ich brauche eben nicht immer bewegen und ich mache auch gar Quatsch. Wir haben ja auch Hühner, und als die Küken noch klein waren, die liefen hier die Küken in der Wohnung rum, und dann haben wir ja, also ich war derjenige, der die Idee hatte, das Küken in so ein kleines Auto zu setzen und dann das Staubsaugerkabel rauszuziehen, mit dem Auto zu verbinden, und dann darf einer auf das automatische Einrollen vom Staubsaugerkabel drücken und dann fährt das Hühnchen mit dem Auto. Ne, also ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ja, was macht man nicht alles, damit die Kinder Spaß haben? Aber eigentlich ist das mein Humor. Aber das ist ja eine Grundhaltung. Man kann sich immer Sorgen machen über die Kinder. Ich merke das ja an meiner Mutter, was sich meine Mutter für Sorgen macht. In der Pandemie hat die gedacht, kann der Junge überleben? Der hat keine Einnahmen mehr. Der kann nicht mehr arbeiten. Junge, brauchst du irgendwas? Und so kann man das ja, also man macht sich ewig Sorgen, glaube ich, um die Kinder, aber wenn der eine hat jetzt eine fehlgeschrieben, der Große in Englisch, und dann kann man denken, oh Gott, Englisch ist eine Weltsprache, wie soll der mit einer 4 in Englisch durch die Welt kommen? Man kann auch sagen, das ist die einzige 4 auf dem Zeugnis. Ich hatte früher nur 4. Das ist, also ich kann da keine Tipps geben, aber es ist ja so, Kinder, Eltern mit sehr, sehr vielen Kindern, die sagen immer, ja, die Kinder waren alles in den ersten 20 Jahren ihres Lebens. Sie waren mal hochbegabt, die waren mal die größten Versager, und jetzt sind sie alle irgendwie in ganz normalen Berufen. Und ich glaube, dass wenn die genug Liebe und Lob kriegen, dann kommen die gut durch die Welt und kommen auch wieder und kommen auch gerne wieder nach Hause. Und es gibt ja oft diese zerrütteten Verhältnisse auch zwischen Eltern und Kindern. Ich glaube, dass man da ziemlich einfach gegensteuern kann mit Lob und Liebe.
Finde ich eigentlich die wichtigsten Tipps. Also du hast ja quasi Tipps, also Lob und Liebe.
Das stimmt.
Wenn du mit Lob und Liebe auf die letzten 3 Jahre Corona zurückblickst, und ich musste vor kurzem wirklich feststellen, es sind jetzt schon 3 Jahre, dann wie fast hat dich drei, ja. oder fast mhm. drei, mhm. Da, wie hat dich die Zeit so zurückblickend als Vater verändert? Also gibt's was zum Guten oder eher zum Schlechten? Hast du so ein Recap?
Also der Lockdown, der zweite, der war ja irgendwie 3 Monate lang, glaube ich. Und das war ja, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, wenn man 3 Monate mit dieser Familie quasi eingesperrt. Die Kinder durften keine anderen Kinder besuchen, man selber durfte keine anderen Menschen sehen. Dass man das unbeschadet überstanden hat, ist schon Wahnsinn. Und das hat uns aber auch zusammengeschweißt. Also auch der erste Lockdown hat uns als Familie irgendwie zusammengebracht, habe ich das Gefühl. Wir haben sehr viel gespielt, und wir haben uns jetzt nicht neu kennengelernt, aber wir haben uns wenig gestritten im ersten Lockdown. Und im zweiten kam ja dann das Homeschooling dazu, und das war ja wieder eine Geschichte für sich. Am Anfang hat man ja die Kinder noch geweckt und hat gesagt, ihr zieht euch jetzt mal an, und dann wird gefrühstückt und dann ist erste Stunde. Und nach 3 Tagen hat man ja einfach den Laptop ins Bett geknallt, das Kind geweckt, Laptop auf, hier, los geht's. Wir sind ja auch als Eltern da auch gelassener geworden. Und aber ob mich das als Vater besonders geprägt hat, die Zeit, das kann ich gar nicht sagen, ob das nicht. Und also ich habe das Gefühl, dass es jetzt wieder völlig normal ist, wie ich auf der Bühne stehe. Und ich erzähle auch nichts mehr über Corona im neuen Programm. Das ist alles durch. Ich möchte nach vorne gucken, und ich glaube, dass 23 wieder so wird wie 19 von der Kultur her. Dass die Leute wieder kommen in die Theater. Es gibt eine große Lust der Leute, sich wieder Karten zu kaufen. Und es gibt ein großes Angebot an Künstlern, weil die Künstler waren 2 Jahre lang oder fast 3 Jahre auch irgendwie in der Warteschleife. Und jetzt wollen alle Künstler auch wieder raus. Es gibt ein großes Kulturangebot. Ich glaube, dass wir uns jetzt gemeinsam wieder treffen, Publikum und Künstler. Und ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Und ob ich jetzt, wäre ich jetzt anders ohne diese Pandemie? Also es gäbe so das Format Gipfeltreffen nicht, was ich überhaupt nicht mag, was aber irgendwie ein großer Erfolg ist. Und ich denke immer, was ist das für eine Scheiße? Und dieses Format erinnert mich halt permanent an diese schlimme Zeit, wo wir ohne Publikum da in so einer alten Fabrikhalle in Leipzig sitzen und Fragen beantworten. Naja.
Gut. Nee, dann wollen wir einfach mal so positiv hier enden, finde ich, oder? Wenn du sagst, 23 wird genauso wie 19.
Ja.
Das finde ich, kann man einfach so stehen lassen. Eine allerletzte Frage habe ich, um sozusagen an den Anfang anzuschließen. Da hast du ja gesagt, alles ist eine Phase bei den Kindern. Jetzt, deine Kinder sind 9, 12 und 14. Und da würde ich eigentlich ganz gerne wissen, was wünschst du dir denn momentan, um da als Vater durchzukommen, durch diese Phase? Hast du da, also wenn du drei Wünsche hättest, was würdest du dir wünschen in der aktuellen Situation mit deinen drei, ich sag mal, fast Teenie-Kindern?
Was ich mir wünsche? Naja, dass ich natürlich gelassen bleibe und wenn der Sohn die erste Freundin oder den ersten Freund mit nach Hause bringt und die zusammen kiffen, dass ich einfach dass der mich auch einlädt. ich bin nicht so gut im Kiffen. Vielleicht kann ich da noch was lernen. Nein, man wünscht sich natürlich immer eher was für die Kinder, ne? dass die gut durch diese Schule kommen, weil das ist schon in der Schule schon auch ziemlich katastrophal mit dem Lehrermangel und mit den Lernrückschritten. Also die sind in Englisch 2 Jahre zurück teilweise. Das ist... Und bin froh, dass sie alle G9 sind, aber das ist, ich wünsche mir eher Sachen für die Kinder, weil ich bin durch, ich bin Mitte 50, ich bin jetzt...
mir ging es eher tatsächlich so in Zusammenhang mit den Kindern, also sozusagen eure Beziehung
betreffend. Das gute Verhältnis bleibt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich würde gerne, aber auch dann irgendwann, wenn die Kinder nicht ausziehen, würde ich gerne ausziehen, weil ich glaube, dass sich das irgendwann verschiebt, es gibt ja immer mehr so Nesthocker, weil man denen es so gemütlich macht. Ja, wir sind ja froh auf unser gutes Verhältnis, dass die uns auch ganz viel erzählen und gerne Zeit mit uns verbringen, aber das muss irgendwann auch aufhören. Und dann, wenn die nicht ausziehen, würde ich dann gerne ausziehen.
Das heißt auf jeden Fall, eigentlich sollte man gutes Verhältnis nicht so über die Stränge schlagen lassen, weil könnte sein, dass man die nicht mehr los wird.
Ganz genau, das ist ja ein großer Trend. Die Kinder wollen ja auch, es gibt ja so komische Sachen, dass die auch mit so wenig zufrieden sind und die Eltern sind Freunde und ich finde das auch ein bisschen komisch. Also ein bisschen Distanz gehört noch dazu, solange man für die Erziehung zuständig ist. Und das bin ich ja noch. Aber also ich bin, ich finde das richtig schön mit den Kindern. Und wenn es so bleibt wie jetzt, bin ich zufrieden.
Sehr schön. Ja. Eine allerletzte Frage, die stellen wir all unseren Gästen, Gästinnen in unserem Podcast. Und zwar haben wir eine echte Papas-Playlist auf Spotify.
Ja.
Und wir würden ganz gerne wissen, was Johann König so für Musik hört, beziehungsweise ob er Lust hat, vielleicht einen Musikwunsch beizusteuern, dieser Playlist.
Ja, das muss aber nichts mit dem Familienleben oder Vatersein zu tun haben.
Nein. Das ist was mit dir, Geschichte, was auch immer.
Also ich bin ein ganz großer Fan von Element of Crime und der größte Hit von Element of Crime ist Delmenhorst. Den könnte man dann draufsetzen. Und,
großartig.
Ich weiß, dass Sven Regner auch 2 Kinder hat und auch ab und zu kommen die mal vor in seinen Songs. Ein Sohn, der bald mal ins Bett muss zum Beispiel. Den würde ich draufsetzen.
Okay, dann haben wir ja tatsächlich ein Lied gefunden, was sowohl dir gefällt, als auch zum Thema der Folge so ein bisschen passt. Also wenn du sagst so, naja, also vom Sven Regner her.
Ach so, ja gut. Ja. Ja, also, er ist auch Vater, naja.
Ein passendes Element für diesen Podcast.
Lass uns reichen.
Wenn euch das reicht.
Wir sind nicht so anspruchsvoll, okay. Gut, also, dieses Lied kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt, übrigens genauso wie diesen Podcast. Achtung, Johann, jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Ja.
Also, gerne unseren Podcast runterladen, anhören, abonnieren. Und wo wir schon bei Werbung sind, machen wir auch für dich mal Werbung, Johann, gerade wo du da bist.
Gut.
Dein Buch haben wir ja schon erwähnt, das ist ganz neu auf dem Markt, dein zweite.
Ja.
wenn man noch mehr von dir hören, sehen, lesen will, wo geht man da am besten hin?
Ja, wie heißt das? Internet. Ich bin auf Tour ab Februar und deutschlandweit, europaweit, Schweiz, Österreich, Belgien. Hossa. Und nächstes Jahr auch. Das neue Programm wird spitze. Und ja, ich freue mich, wenn ich Leute da sehe, weil ich lebe vom Tourleben, vom auf der Bühne stehen und nicht vom im Fernsehen rumhampeln. Das ist, finde ich, irgendwie, macht mir nicht so Spaß, sondern ich bin Tourkünstler. Und so ein Live-Programm dauert 2 Stunden und dann kann man sich erst ein richtiges Urteil über mich erlauben, wenn man das mal gesehen hat.
Kommst du nach Hamburg?
Ja, sicher, weißt du natürlich. 3-mal, 4-mal. Ich bin oft in Hamburg, ja.
Dann haben Marco und ich auf jeden Fall ein Date.
Haben wir einen Termin. Okay. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast rumgehampelt bist.
Großartig, also, danke.
Ja. War eine total schöne Stunde mit dir. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in Hamburg.
Jo, sehr gerne.
Bis dahin lesen wir dein Buch zu Ende, oder?
Sehr gut.
Vielen Dank, Johann. Schön, dass du da warst.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Ciao.